es ist angerichtet zu einem Filmmenü.
Robert.
Aus Berlin.
Aus Berlin. In ungewohnter Besetzung, weil Patrick aus Hürth die beiden Filme, die ich gesehen habe, die diese Woche starten, der eine digital und im Kino schon vor ein paar Wochen, glaube ich, angelaufen, der andere neu im Kino, einfach nur im Kino. Die hat Patrick nicht gesehen. Robert hat sie auch nicht gesehen.
Genau, deswegen aber...
Deswegen sitzt Robert hier.
Genau, das ist die Begründung.
Ja, finde ich gut. Ich fand beide Filme aber nicht gut und deswegen werde ich nicht so viel darüber erzählen, weil es auch recht schnell zusammengefasst ist, warum ich die nicht gut finde und darüber hinaus ich nicht glaube, dass man da noch so viel, also dass es da Sinn macht, aus Filmkritik-Sicht sich dann noch mehr in die Tiefe mit den gezeigten Dingen zu beschäftigen. Es ist beides ein historischer Stoff, Robert.
Okay.
Das eine ist aber eine richtige, vollwertige, wie man sie sich vorstellt, Dokumentation.
Ich bin übrigens auch kein Historiker.
Okay, schade.
Deswegen bin ich hier.
Das hatte ich nämlich gedacht, weil du ja, hast du nicht mal Geschichte studiert? Nein, hast du gar nicht, nur Literatur oder sowas.
Ja.
Okay, dann lassen wir das. Dann machen wir Schluss mit dem Podcast jetzt. Das eine ist eine Dokumentation, wie schon gesagt, so eine typische Talking Heads, Interviewpartner und Archivmaterial ganz viel und so ein paar eingestreute Symbolszenen, Standard-Doku quasi, aber eben von Oliver Stone.
Mhm.
JFK Revisited.
Oh, who did it?
Und ich glaube, das glaubst du jetzt wirklich. Weißt du, das ist nämlich, da kommen wir direkt zum Pudelskern. Wie ich immer so schön sage, das hat das Gefühl vermittelt, dieser ganze Film, wie diese typischen Alien-Dokumentationen, die so bei NTV und N24 und diesen Nachrichtensendern immer zwischen den Nachrichtenbeiträgen als Lückenfüller kommen und immer wiederholt werden. Die eigentlichen Nachrichten, die immer und immer wiederholt werden, wo man immer vermittelt bekommt, diese Dokumentation hätte tatsächlich was aufgedeckt und Beweise, die würden aber wahrscheinlich erst ganz am Ende kommen. Das wird dann immer so angeteasert, immer angeteasert. Und irgendwann ist die Doku vorbei und du dachtest und du denkst dir so, Moment mal kurz.
Irgendwie promised me.
Fehlte jetzt hier der Beweis oder das wirklich Aussagekräftige oder irgendwas, was wirklich auch so, das, was ich alles gesehen habe, wo man die ganze Zeit so denkt, dass das irgendwie dann alles untermauert wird, so richtig handfest. Und beziehungsweise halt der Kontakt mit einem Alien on camera.
Quasi in Oliver Stone gemeißelt.
Und das ist der zweite Punkt. Oliver Stone selbst ist halt enorm präsent in diesem Film. Er hat halt diesen JFK Fiction-Feature-Film gemacht. Er kennt ihn wahrscheinlich besser als JFK von seiner eigenen erweiterten Familie gekannt wurde. Er hat sich ja mit der Thematik schon lange auseinandergesetzt. Er war ja Regisseur und auch Autor mit von dem JFK-Film mit Kevin Costner in einer Hauptrolle oder der Hauptrolle, der ja auch schon dieses ganze Verfahren und die Aufarbeitung des Attentats nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt hat, als es vorher in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Und Oliver Stone verkauft es aber seitdem so und verkauft sich selbst vor allem so, als wenn er damit quasi schon aufgerüttelt hätte, dass die Leute wissen, dass Lee Harvey Oswald ihn gar nicht erschossen hat und dass das eine Verschwörung ist und dass die Regierung ihn umgebracht hat und so weiter. Als dass er das, also er erzählt das jetzt auch in seiner eigenen Doku so, als wenn er das wesentlich das Volk aufgerüttelt hat und die Welt. Und daraufhin wurde ja tatsächlich, aber das ist halt eben diese Sache, wie er es erzählt und wie es, glaube ich, eher zu sehen ist. Es war nicht so aufgrund der Beweise, die sein fiktionalisiert, überdramatisierter Film hervorgebracht hat, wurde nicht eine Ermittlung aufgenommen, die wirklich glaubte, da würde jetzt was aufgedeckt oder so, sondern die Zweifel und die Mutmaßungen, die geweckt wurden, deswegen wurden dann Akten veröffentlicht, die vorher Top Secret unter Verschluss gehalten wurden und so weiter, ein bisschen mehr Akteneinsicht zu gewährleisten, die eben den Verschwörungstheoretikern entgegentreten sollte.
Ja, was sollen denn gefakte Akten ausrichten, Daniel?
Ja, das das ist genau das, was jetzt das Problem ist hier bei diesem Film. Wenn jemand sagt, der wurde von Außerirdischen umgebracht, dann kann ich nicht zu 100% beweisen, dass es nicht so ist. Es gibt immer ein Schlupfloch, wo man sagen kann, aber was ist, wenn die unsichtbar sind? Was ist, wenn, auf die Art kann ich nie...
Was ist, wenn die Lee Harvey gesteuert haben?
Ja, genau. Die Sache ist halt, dieser neue Film, der halt damit auch beworben wird, dass er so viele neue Beweise und Hinweise und Indizien und Zeugen jetzt wieder ausgegraben hat und neue Erkenntnisse liefert sozusagen. Da saß ich nach einer Stunde und der ist lang, der Film. Ich glaube, mindestens um die 2 Stunden. Und es gibt sogar noch eine 4-Stunden-Version.
Oh.
Es gibt, also Oliver Stone hat absichtlich das auch von Anfang an so gemacht. Der lief auch auf Festivals irgendwo. Auch irgendwo, glaube ich, in Cannes, meine ich. Das ist so das fürs Kinopublikum Verträgliche, damit den überhaupt sich Leute angucken. Aber wer wirklich ein wirklicher Crack ist, der muss sich nachher die 4-Stunden-Version ansehen.
Da ist auch die Wahrheit drin.
Ich bezweifle das, weil die hätte ja dann ja schon die 2-Stunden-Version gehört, damit die richtig knallt. Und das ist eben, nach einer Stunde sitze ich da und denke mir, Moment mal kurz, diese ganzen Leute, die ich auch alle schon darüber habe reden hören, in anderen Dokus oder bei eigenen Auftritten irgendwo, in Verschwörungstheoretikerkreisen immer wieder zitiert, die reden jetzt hier seit einer Stunde eigentlich als einzige Sache, wo man sagen kann, ja gut, das ist so, man kann das erklären, aber man muss diese Erklärung ja nicht glauben, weil das ist halt auch schon... mit Zufall verbunden alles. Wenn es, aber es ist, der Zufall kann halt auch sein. Ist halt diese Magic Bullet.
Mhm.
Das dann wieder heißt, so, wie kann denn diese eine Kugel so viele Wunden erzeugt und durch so viele Sachen geschossen sein in dem und dem Winkel? Was aber, glaube ich, alles schon forensisch und wissenschaftlich erklärt ist, dass das sehr wohl sein kann. Dass das passieren kann. Dass das jetzt kein Beweis dafür ist, dass da noch ein anderer Schütze gewesen sein muss, dessen Kugel versteckt wurde oder so eine andere Erklärung. Dass wir nach einer Stunde in dieser Doku immer noch hauptsächlich darüber reden und das immer noch so ein Hauptgesprächsgegenstand ist, das war schon so, da war ich schon sehr müde, mir das weiter anzusehen.
Mhm.
Weil, also nicht, weil ich auf jeden Fall sagen kann, das könnte eine Verschwörung sein, die dahinter steckt. Aber dieser Film liefert mir gerade überhaupt nichts Neues, was das wahrscheinlicher macht, daran zu glauben.
Du hast wahrscheinlich auch kein Gefühl nach der ersten Stunde, dass da noch was Substanzielles kommt.
Ja, weil es ist an diesem Punkt und nach all der Zeit ist es leider, egal was die Wahrheit ist, eine reine Glaubenssache. Es gibt nicht in beide Richtungen nicht diese hundertprozentigen Beweis und es gibt zu viele Sachen, die zugegebenerweise auch unter Verschluss gehalten werden, weil es halt um einen US-Präsidenten geht und weil da bestimmt auch irgendwelche Geheimdiensthintergründe sind, vielleicht die zu dieser politischen Gemengelage führen, dass es überhaupt so viele Fragen darüber gibt, die vielleicht mit dem Mord direkt nichts zu tun haben, aber vielleicht könnte eine weitere Aktenansicht andere Dinge hervorbringen, die unangenehm wären für die US-Regierung. Es kann 1000 Gründe geben, warum Akten unter Verschluss sind oder nicht. Das kann ich alles nicht 100% ausschließen, aber der Film liefert im Großen und Ganzen nur eine große, sehr einseitige Box an, Mutmaßungen, Behauptungen, Zeitzeugen, die sich da meinen, an was zu erinnern. Und dann als so eine Fotografin, die sagt, ja, aber irgendwie sah die Einschusswunde in meiner Erinnerung dann anders aus als nachher auf den Fotos oder solche Sachen. Ja, das ist nichts Handfestes. So.
Ja,
und
ja.
Und wenn du diesen Oliver Stone hast, der bekannt dafür ist, dass er halt ein Aktivist in die Richtung ist zu pushen, der wurde auf jeden Fall von der eigenen Regierung ermordet, aus politischen Gründen, der auch selber in Interviews, in seiner Arbeit, in dem Film durchblicken lässt, dass er so massiv auch irgendwie den John F. Kennedy so fetischisiert fast und glorifiziert und den so als Halsbringer darstellt. Wenn der am Leben geblieben wäre, dann würden wir jetzt in einer utopischen Welt des Friedens und der Freiheit leben.
Dazu muss man Stephen King lesen oder die Serie mit James Franco gucken.
Genau, stimmt. Aber das, wenn man das alles reinnimmt, dann ist es leider dieser Film wieder so eine riesige Echo Chamber für Leute, die sowieso schon wissen, dass sie daran glauben. Und alle anderen werden sich also ich zumindest habe mich da dann sehr gelangweilt und auch ein bisschen, es war mir auch unangenehm, so ein bisschen das zu sehen, weil die Art, wie Oliver Stone sich auch selber zeigt, dann siehst du da am Ausschnitte, wie er dahin geht, also er persönlich sich selbst filmen lässt, wie er dahin geht, wo das Attentat stattgefunden hat, dann guckt er in den Himmel, guckt auf den Boden. Und das fand ich irgendwie, das war alles sehr unangenehm.
Mhm.
Und dann siehst du ihn auch in den neu gedrehten Interviews, weil es gibt auch viele Interviews, die auch, oder generell Ausschnitte, die einfach so sehr bekanntes Archivmaterial sind. Oder aus anderen Dokus zu kommen scheinen, hatte ich nur den Eindruck. Aber dann siehst du ihn auch, wie er die Fragen stellt. Und wie er auch so rüberkommt, er will eigentlich auch keine ehrliche Antwort oder er will gar nicht die Wahrheit wissen, sondern er will, dass man ihm das sagt, was er sich wünscht, was gesagt wird. So kommt es rüber. Als wenn er gezielt mit jemandem, der seine Meinung hat über die Sache, redet und die beide das Verständnis voneinander haben, dass sie sich gegenseitig das sagen, was sie hören wollen.
Mhm.
Diesen Film zu machen, auch so ausufernd und den als so ein großes investigatives, journalistisches Stück zu verkaufen, das irgendwie wichtig ist, auf das noch in Generationen geblickt wird als die große Beweissammlung, die vielleicht dann doch mal zu irgendwas führt. Was sie jetzt aber aktuell nicht tut.
Mhm.
Dass er sich da selber, deswegen hat er sich selbst auch so präsent gemacht in einem Film, nochmal so ein Denkmal in die Richtung setzen will, dass auch ja später nicht vergessen wird, dass das dieser Oliver Stone war, der das alles hervorgebracht hat. Und und dass er nochmal an seinen alten JFK-Film erinnert, der ein spannender Film ist. Der ist ja auch Oscar-nominiert und hat, glaube ich, sogar zwei Academy Awards.
Den noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Aber das ist ja für sich ein spannender, gut gemachter Film. Den kann man sich heute auch noch angucken, aber es ist auch eine Werbemaßnahme für diesen Film natürlich, der auch szenenweise gezeigt wird und wo, glaube ich, auch Schauspieler von damals jetzt in dem Film als Sprecher noch auch oder sogar auch gezeigt werden, hier wieder drin sind.
Aber nicht Kevin Costner.
Nicht Kevin Costner, genau. was wäre aber interessant gewesen? Was interessant gewesen wäre, wenn ein neutraler Regisseur oder Journalist, hoffentlich eher, einen Film macht über Oliver Stone und seine Verhältnis zu dieser Thematik. Aber auch wirklich neutral, dass man auch so sagt, okay, wo könnte er recht haben oder wo ist es auch wichtig, dass er nachfragt und kritisch ist.
Mhm.
Aber er ist leider schon völlig über diesen Punkt hinaus. Jemand, der so einen Dokumentarfilm macht, muss ja nicht neutral sein. Ein Dokumentarfilm muss auch nicht neutral sein. Aber er ist auf diesen Punkt hinaus, dass er schon so unneutral ist, dass das nicht mehr interessant ist für den Zuschauer. Dass es so einseitig ist, dass er selbst nicht mehr merkt, was ist noch relevant und was nicht.
Mhm.
Auch jemand, der nicht neutral ist, kann die relevanten Punkte von der Gegenseite auch wenigstens mal ernsthaft betrachten und wenigstens mal mit seinen eigenen Ansichten kollidieren lassen.
Aber würdest du denn sagen, er hat einen Aspekt, wo du sagst, da hat er jetzt wirklich mal eine neue Erkenntnis ausgegraben, also gar nicht mit Wertung in Richtung Inside-Job oder so, sondern auch so, hey, das wusste man vorher irgendwie noch nicht. Das war für mich neu.
Was ich einschätzen kann, ist, nichts, was in diesem Film gesagt wurde oder gezeigt wurde, ist handfest gewesen oder in irgendeiner Form so, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn das stimmen sollte, ich kann das ja noch nachprüfen nach dem Film, aber wenn sich dann rausstellt, oh, das stimmt oder da gibt's nichts, was dagegen spricht, dann ist das ja brandheiß, dann ist das ja ein völlig neuer Blick, dann ist das ja wirklich was jetzt nochmal betrachtet werden muss. Aber du merkst auch schon, dass der Film das gar nicht haben kann, da er schon vor Monaten bei Cannes zum Beispiel gezeigt wurde.
Das wäre eh rausgekommen.
Und nichts passiert ist.
Ja.
Und Oliver Stone sagt natürlich, ja, weil die Leute, es gibt hohe Tiere, die wollen das nicht und so. Aber das ist natürlich Quatsch.
Ja, weil er wird ja gezeigt.
Er wird gezeigt, genau. Und es sehen ja auch durchaus kritische Journalisten, die sich auch dafür interessieren würden, wenn es da wirklich was gäbe, was in dieser Doku drinsteckt.
Ja.
Wir haben das in anderen Fällen ja auch sowohl gegen die US-Regierung als auch gegen andere Regime, die wir gerade auf der Welt haben, wo es auch gefährlich ist, drüber zu berichten und unangenehm ist, drüber zu berichten. Wir hatten diese wahnsinnig tolle Doku über diesen Khashoggi-Fall, dieser ermordete Journalist, der dann in dieser türkischen Botschaft umgebracht wurde, also beziehungsweise in der saudischen Botschaft in der Türkei umgebracht wurde. Und solche Sachen, das sind Dokus, die handfeste Aussagen treffen, die wirklich journalistisch tiefgehend recherchieren und was hervorgebracht haben. Oder auch einfach nur einen Fall so allumfassend zusammenfassen, dass man dann erst realisiert, wie handfest die Beweise wirklich sind. Das haben andere Dokus geschafft und diese schafft das halt nicht. Bei dieser hast du einen riesigen Haufen an schwabbeligen Mutmaßungen quasi von Leuten, die es unbedingt glauben wollen, hauptsächlich.
Mhm.
Und deswegen ist es auch völlig egal, ob das an sich eine gut gemachte Doku ist. Was sie ist, Oliver Stone ist ja ein guter Filmemacher. Der hat ja auch gute kritische Filme gemacht, die wesentlich gelungener sind in jeder Hinsicht. Auch was die Aussagen und die, das Handfeste angeht. Der Snowden-Film zum Beispiel, den er da gemacht hat mit dem
Joseph
Gordon-Levitt in der Hauptrolle, genau. Vieles in der Vergangenheit. Ich würde auch Natural Born Killers als einen ungemein gesellschaftsmedienkritischen Film sehen, der extrem gelungen ist.
Mhm.
Irgendwie, vielleicht hat er sich auch in sich selbst verloren, so ein bisschen. Ja. Kommen wir zu dem anderen Film, der auf eine andere Art auch ein Fehlschlag ist. Und zwar Respect über Aretha Franklin, ein Biopic mit Jennifer Hudson in der Hauptrolle, die fantastisch singt, auch sehr gut spielt.
Mhm.
Wie so oft bei solchen Biopics über Sänger und Sängerinnen.
Oscar.
Ja, möglich. Alleine, dass sie nominiert wird dafür. Ich würde sagen, ein bisschen weniger erinnerungswürdig irgendwie, weil die Art und Weise, wie Aretha Franklin in dem Film gezeigt wird, ist halt nicht so erinnerungswürdig. Der Film schafft es irgendwie nie wirklich zu vermitteln, warum sie so eine herausragende Persönlichkeit und historische Figur ist. Sowohl eine Ikone der Frauenrechtsbewegung als auch eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung in Amerika. Hier sieht man dann halt, dass sie mal einen Auftritt hatte bei Martin Luther King auf einer Veranstaltung.
Mhm.
Und dass sie den irgendwie privat kannte, weil ihr Vater, der da so ein Pastor war, der fast schon so eine christliche Sektengemeinschaft geführt hat, muss man so sagen, weil der den da irgendwie karikativ tätig war, auch für Martin Luther King und seine Bewegung.
Mhm.
Aber da sind wir auch schon wieder bei der Sache, was der größte Fehlschlag dieses Films ist. Es ist diese typische By-the-Numbers, immer gleiche Musik-Biopic-Sache. Man sieht, wie sie ein paar Ausschnitte aus ihrer Kindheit, dass sie schon immer eine tolle Sängerin war, als Kind schon, Prodigy. Dann ist sie wohl auf einer Party mal vergewaltigt worden, es wird so angedeutet. Es ist klar, dass irgendwie ein, als sie noch ganz klein war, ein, oder ich weiß nicht, wie alt wird sie da gewesen sein, 11, 12, 10 vielleicht auch, dass sie auf einer Party von einem jungen, erwachsenen Mann vergewaltigt wurde, das sieht man nicht. Man sieht aber, wie es dazu führt und dann wird halt weggeschnitten quasi.
Okay.
Das ist so eine Andeutung, die das Einzige an dem Film ist, was diesen Aspekt von ihr, aber auch von ihrer Familie in irgendeiner Form in diesem Film präsent macht. Denn was dieser Film völlig auslässt, ist die Tatsache, dass ihr Vater, von dem nur mal so gesagt wird, der hat auch Faustdick hinter den Ohren, der hat auch so Frauengeschichten, das wird 2, 3 Mal so ganz leicht so nebensächlich erwähnt.
Ja.
Das aber bekannt ist und auch von anderen Musikern, die mit ihm zu tun hatten, wie unter anderem Ray Charles in seiner Autobiografie, aber auch von anderen, das historisch einfach erfasst ist und als erwiesen gilt, dass seine Kirchengemeinde, die er angeführt hat, für ihre Sexpartys, für ihre Gruppensexpartys bekannt war, die sie regelmäßig abgehalten haben, also fast täglich. Dass er auch eine 12-Jährige geschwängert hat. Also, dass es da auch um Pädophilie ging.
Mhm.
Wo er nicht nur einmal auch nachweislich, soweit ich das in verschiedenen Quellen, jetzt nicht nur ein Historiker hat das gesagt, sondern es ist generell so übermittelt, überall, wo man sich die Lebensläufe und die Hintergründe von Aretha Franklin anguckt, ist das auch mit drin. Als Tatsache.
Mhm.
Das hat der Film komplett weggelassen.
Geil.
Er versucht so ein bisschen wie bei Walk the Line so zu zeigen, dass sie mit ihrem Vater so ein bisschen ein Problem hatte. Die Mutter ist früh gestorben, war auch vorher schon immer alleine unterwegs, oft weg und so. Dann haben die Eltern sich auch irgendwie eh schon auseinandergelebt, aber die Mutter ist dann auch irgendwann gestorben, schon früh. Der Vater wollte immer, dass sie für die Kirche, dass sie da singt, aber sie hatte, weil seit diesem, also im Film wird das so gezeigt, seit dieser einen Vergewaltigung, als sie noch ganz klein war, von diesem Partygast, hat sie nicht mehr sprechen wollen und auch nicht mehr gesungen. Und das hat dann ganz lange gedauert, bis sie dann wieder als Erwachsene ihre Stimme gefunden hat und so. Mhm. So ist das auch nicht gewesen. Das kann man so vielleicht im Nachhinein sagen, könnte so symbolisch stehen dafür, dass sie halt sehr früh mit 14, glaube ich, schwanger geworden ist und lange man nicht wusste, wer der Vater ist und es wahrscheinlich auch dann irgendwie ein Erwachsener gewesen ist, der sie geschwängert hat, dass sie in ihrer Kindheit durch ihren Vater viel Kontakt hatte mit Sachen, die als Kind einen sehr verstören. Aber so wie der Film es jetzt zeigt, es gab dieses eine spezielle Event und deswegen war sie als Kind irgendwie verschlossen oder so.
Ja, ja.
Das war
sonst auch, war alles gut eigentlich.
Das war nicht so. Und dann ist es aber so, dass ihr Vater damit struggelt, dass sie ihre Stimme nicht benutzt, um für die Kirche halt zu singen, dass sie dann halt immer so ein schweres Verhältnis haben, dass er aber eigentlich nur das Beste für sie will. So zeigt es der Film. Mhm. Dass es eigentlich ein Mann ist, der hat seine Prinzipien, der ist gläubig. Und die finden dann auch zueinander im Laufe des Films. Das ist so dieser Story-Arc so nebenbei. Er will, dass sie christliche Sachen singt. Er startet auch sozusagen mit ihr erstmal den Weg nach New York, um ihr eine Gesangskarriere aufzubauen. Aber das Verhältnis zwischen denen zerbricht in dem Film recht früh, weil sie ihre eigenen Sachen singen will und nicht diesen Kirchenkram. Und nachher findet sie dahin aber wieder zurück. Also es ist jetzt, ich spoilere hier nichts, es ist, also wer diesen Karriereweg von ihr kennt, weiß, dass sie dann irgendwann mal dieses eine krasse Gospel-Album aufgenommen hat, was dann auch nochmal so ein Meilenstein war und so. Und das wird in dem Film hier so gezeigt, als wenn das so dann so diese Wiederverbindung zu ihrem Vater ist. Und dieser Mann Gottes, der eigentlich immer eh nur das Beste für sie wollte und der dann am Ende noch zu ihr sagt, vor dem großen Auftritt, wo live quasi mit Kirchenchor in der Kirche das alles aufgenommen wurde. Zeig es allen, mach es, ich bin so stolz auf dich und so. Kompletter Bullshit. Diesen Moment hat es auch nicht gegeben. Und es wäre halt auch okay, wenn es diesen Menschen, den Vater, nicht so völlig umdichten würde und quasi alles, was man alle, ich sag mal, Schandflecken in der Familie von Aretha Franklin nicht nur ausblendet sogar, sondern ins Gegenteil umdichtet.
Ja, ja, genau.
Er erzählt ein Märchen, das angesichts der Grässlichkeit, wie es eigentlich in echt war, einen schlecht werden lässt.
Ihr Vater hat eigentlich JFK getötet.
Das wäre jetzt ein Twist, mit dem Oliver Stone bestimmt leben könnte. Da würde er so aus dem Film gehen und sagen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das könnte sein. Aber andere Sachen, bei anderen Sachen ist es halt genauso, wenn man das mal weglässt. In dem ganzen Film, der zwischen Ende der 40er, Anfang der 50er steigt es ein in ihrer Jugend, durch die 60er, 70er, eine lange Zeitspanne zeigt. Ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, in dem ein Weißer rassistisch war oder in irgendeiner Form gezeigt wurde, dass die Gesellschaft zu der Zeit in Amerika sehr ungerecht Schwarzen gegenüber war. Und das ist noch untertrieben gesprochen. Aber in dem Film hast du den Eindruck, als wenn alle Weißen, vor allem die alten weißen Männer übrigens, auffälligerweise, diese ganzen Studiobosse, Musikmanager, mega zuvorkommt und nett zu ihr sind und es wirklich diese Szenen gibt, wo sie verzweifelt ist, weil ihr Vater böse auf sie ist. Und dann kommt der alte weiße Mann, also ich sag's jetzt nicht so im übertragenen Sinne, sondern es ist wirklich ein alter weißer Mann, und sagt, Aretha, sing bitte einfach, was du willst. Ich will einfach, dass du selbst bist. Ich will dich unterstützen und deine Stimme und alles.
Oh, wow, ja. Also und vielleicht gab es einen Menschen, der so war. Wer weiß, aber...
Ja, weil man sitzt sich so und irgendwie so, alles fühlt sich gerade falsch an. Hier. Und nicht, was diesen einen Menschen hier angeht oder diese eine Szene, sondern was halt die Gesamtheit des Films angeht.
Ja.
Dass du das Gefühl hast, oh, sie scheint komischerweise in dieser Bubble gelebt zu haben, in der ihr eigentlich nur der rote Teppich ausgerollt wurde und alle gesagt haben, du bist ein toller Mensch, scheiß doch mal auf die Hautfarbe, du bist ein toller Mensch. Und noch krasser ist eigentlich, der Einzige, der in dem Film immer wieder ein Arschloch ist, was er bestimmt im echten Leben auch war, ist ihr abusive Alkoholiker Ehemann, ein Schwarzer, der ständig sich mit Weißen auf eine Art und Weise in dem Film anlegt, dass sie, diese Weißen, zum Beispiel die Bandmitglieder, die mit ihr dann die ersten Aufnahmen machen, da echauffiert er sich darüber, dass sie nicht schwarz sind. Dann heißt es so, wir haben ja bei, das sind jetzt hier gerade die besten Musiker und hier in der Stadt, es gibt hier nicht so viele Schwarze und die können kein Instrument spielen und wir haben hier kein Geld und wir versuchen hier deiner Frau zu ermöglichen, irgendwie eine Platte aufzunehmen. dass sie ihre Musik machen kann. Beim großen Label hat es nicht so funktioniert und wir glauben an sie und wir sind alle nette Leute so. Und wenn du lieber, also wenn du gute schwarze Musiker kennst, dann bring die mit. Dann tauschen wir hier unsere Leute, die jetzt extra hingekommen sind, auch aus und so. und ihr Ehemann ist aber die ganze Zeit, dass er so richtig, das ist so die, sowas, was heutzutage konservative Hardcore-Amerikaner, die ja an diese ganze Critical Race Theory nicht glauben und so, immer behaupten, die sagen immer, heutzutage gibt es fast mehr Rassismus von schwarzen Weißen gegenüber, weil Schwarze den Weißen immer grundsätzlich Rassismus unterstellen. Mhm. Und das ist rassistisch. Und ja. Dieser Film unterstützt das so massiv, weil die einzigen Szenen von Rassismus immer sind, dass der schwarze Alkoholiker-Ehemann, der Aretha Franklin auch schlägt und schlecht behandelt und unterdrückt, dass er immer wieder zu den Weißen, die übrigens auch dann, wo einer dann ins Hotelzimmer kommt und sagt, hey, hör mal auf, die so schlecht zu behandeln. Und dann kommt er und sagt, was willst du mir hier sagen? Glaubst du, du kannst hier den weißen Mann machen? Du Rassist, glaubst du, du hast irgendwelche Macht über mich? Und er sagt so, wow, 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 darum geht's hier gar nicht. Ich will hier nur deine Frau beschützen, weil du ein schlechter Ehemann bist. So, warum willst du das? Weil ich ein Schwarzer bin. Und,
oh, und okay, so.
Und ich sitze so und denke mir so, ich weiß genau, was hier passiert ist. Also ich weiß es nicht, aber der Film kommt so rüber. Und zwar folgendes. Die südafrikanisch-amerikanische Regisseurin des Films, es ist halt nicht ein weißer Mann gewesen, der den Film gemacht hat, und Jennifer Hudson und vielleicht noch andere Beteiligte haben gesagt, wir wollen hier diese Märchenversion von Aretha Franklin erzählen, wo wir nur das Gute zeigen und nicht auf diese ganzen Pädophilien der Familie und zwölfjährige Geschwänger, das alles weglassen. Wir wollen so einen schönen glorifizierenden Musikfilm machen, wo Jennifer Hudson dann noch schön singen kann. Und das Belastende wollen wir mal so weglassen. Mhm. Wir müssen auch nicht so viel über Rassismus reden. Es soll ja mehr um die Musik gehen. Und dann haben die anderen, die weißen Produzenten und Studiochefs gesagt, können wir gerne machen, aber dann bitte zeigt auch die Leute, die so ein bisschen so wie wir, wie von früher sind, zeigt dann auch bitte nicht, dass die irgendwie rassistisch sind. Und können wir da so diesen Deal machen, okay? Wir zeigen den Vater nett und dafür zeigen wir auch die ganzen Weißen nett. Und dann haben die gesagt, okay, treffen wir uns in der Mitte und zeigen alle nett. Und so hast du halt einen Film, der auch mega uninteressant wirkt. Und so wirkt halt auch Aretha Franklin in dem Film so super uninteressant, weil am Ende ist es halt das Einzige, was der Film zeigt, warum sie irgendwie erinnerungswürdig und großartig und einfach auch historisch wichtig ist. Sie konnte sehr gut singen.
Mhm.
Und hatte an ein paar wichtigen Momenten einen guten Auftritt gemacht. Und das war's. Und das ist halt super enttäuschend.
Naja, voll.
Auf der anderen Seite, Production-Value-mäßig, die Auftritte, gerade so diese großen Bühnen und die berühmten Auftritte, die hier nachgestellt werden, toll gemacht, toll produziert, super viel Aufwand betrieben. Es ist nicht nur so ein billiges CGI-Publikum. Ganz viele echte Menschen, die da sitzen. Sieht super authentisch aus. Sie haben sich oft Mühe gegeben, dass auch der Ton und die Art, wie das aufgenommen ist, dass das so klingt wie damals.
Mhm.
Das merkt man auch richtig in einem Film. Und das sind auch die Momente, wo man merkt, okay, da war schon eine Passion für Aretha Franklin vorhanden. Aber leider war der Mut nicht da oder es ist irgendwie halt in einem großen Deal zwischen dem Studio und den anderen Produzenten und den Leuten, die einen Aretha Franklin-Film von Herzen machen wollten, ist das irgendwie verloren gegangen. Da musst du auch den Mut haben, die schlechten Seiten zu zeigen, um diesen Menschen abzubilden. Die Karriere hätte auch viel differenzierter und detaillierter irgendwie gezeigt werden müssen. Und das war auch wieder so ein Film, der sich nicht so richtig entscheiden konnte, worauf er sich fokussiert. Dann hat er sich irgendwie auf gar nichts so richtig fokussiert.
Mhm.
Und das, was er dann zeigt, ist, soweit ich das rekreieren und recherchieren konnte, leider auch zum Großteil glorifiziert erfunden. Und noch nicht mal authentisch. Und das, okay, da sitzt du dann im Nachhinein, während des Films, denkst du dir so, das hört sich alles so komisch falsch an. Und dann guckst du es nachher nach und ja, es ist falsch.
Aber auch komisch, dass man solche Sachen macht, wenn sie doch so einfach belegbar sind.
Ich, als jemand, der sich schon immer mit Johnny Cash sehr gut auskannte, als Johnny Cash-Fan, kann dann wieder sagen, es ist schon eine Meisterleistung, es hinzukriegen wie Walk the Line, wo auch sehr viel zeitlich hingebogen ist, sehr viele Sachen miteinander vermischt wurden, die eigentlich einzelne Events waren. Das ist kein historisch akkurater Film, aber im Kern von den Aussagen über die gezeigten Personen, die Entwicklung von Johnny Cash und so eine verkürzte, zusammengefasste Version seiner Karriere und der wichtigsten Aspekte seines Lebens ist er sehr akkurat. Er gibt das nicht verfälscht wieder, sondern sehr effizient und filmisch dramatisch sinnvoll. Und das ist hier so frappierend, dass die ungelungene Version davon, weil eben die Story eigentlich fast wie so eine Kopie von Walk the Line ist. Diese Sache mit dem Vater, es ist alles so eine weichgespülte, weniger akkurat an der Realität sich orientierende Kopie des Gerüsts von Walk the Line quasi.
Mhm.
Ja, deswegen eine große Enttäuschung, weil da hat man das Cast, da hat man auch die Mittel, das gut zu produzieren, auch diese Nachbildungen der jeweiligen historischen Zeitpunkte, so was die Sets und so anging, fand ich, das war alles sehr gelungen.
Mhm.
Und in den ersten 10 Minuten dachte ich auch so, ah, cool, wenn das so gut gemacht ist, habe ich Bock drauf. Und ja, dann ist es eigentlich fast schon wieder so ins leicht Fremdschämige abgedriftet.
Scheiße.
Ja. Fast so fremdschämig wie alle Deutschen, die zeitlebens immer Aretha Franklin sagen.
Aretha.
Aretha. Aretha.
Hast du eigentlich den neuen Til Schweiger-Film schon gesehen?
Nee, werde ich auch nicht, Robert.
Oh Mann. Über den wollte ich jetzt reden. Nein, ich habe ihn auch nicht gesehen.
Okay. Dann begraben wir das für diese Woche. Es ist nämlich auch noch ein Film gestartet, den ich noch nicht gesehen habe. Das werden wir aber nochmal nachholen. Vielleicht auch wir beide, Robert.
Aha.
Resident Evil.
Uh.
Der neue.
Ja, ist gar nicht so schlecht weggekommen.